Willkommen, liebe Gemeinde. Da habe ich aber mehr Glück als der Kollege da. Denn bei diesem Thema ergreifen manche die Flucht. Keine Angst, heute dritter Teil der Predigt 3 und damit ist die Reihe beendet. Aber das Thema bleibt trotzdem täglich aktuell. Also bevor hier die Reihen leerer werden, heute dritter Teil der Predigtreihe. Die Reihen sind ja gar nicht so schlecht besetzt. Es freut mich, dass wir so Gottesdienst feiern können, dass wir dieses Gebäude haben, es nicht reinregnet, wir einen weichen Platz gefunden haben, die Technik funktioniert, das ist schön. Keine Scheu vor dem Thema Geld, denn das gehört ja nun zu unserem täglichen Leben und Geld ausgeben macht ja auch Freude. Das heißt, wer einkaufen geht, das macht ja auch Freude. Das ist ja auch ein Stück Befriedigung und Glück, wenn man sich schöne Dinge leisten kann. Und der Einkaufswagen, der so das Gefälle nach hinten hat, damit möglichst viel reinpasst, dann auch wirklich gut gefüllt ist. Oder wenn es ein wertvolles, schönes Einzelstück ist oder ein Geburtstag, ein Jubiläum ansteht und man etwas weiter schenken kann. Das sind schöne Sachen. Geld ausgeben macht Freude. Und wer so gelegentlich mal auf seinem Bankkonto nachschaut, was auf dem Konto so eingeht, ich meine, wir schauen erstmal auf das, was so rausgeht, aber es ist immer schön, wenn was reinkommt. Und das ist doch immer auch ein Stück zur Freude und Dankbarkeit. Geld ausgeben gehört zum täglichen Leben und auch zum Leben jeder christlichen Gemeinde. Das war vor 2000 Jahren nicht anders als heute. Geben und Spenden, Geldgeschichten aus der Bibel. Heute ein Blick auf Paulus, was Paulus zu dem Thema sagt. Denn der hat eine große Spendensammlung organisiert für die Christen in Jerusalem. Jerusalem, wissen wir, war so die Muttergemeinde aller christlichen Gemeinden. Dort wurde Gemeinde gegründet, dort war der Geburtsort christlicher Gemeinde, damals zu Pfingsten. Und damals waren viele Leute in Jerusalem, die dort zum Pfingstfest gekommen sind und die Gott durch seinen Geist berührt hat, die Christus als Retter und Erlöser erkannt haben, die sich taufen ließen, die sich der Gemeinde anschlossen und die dann auch gerne in Jerusalem blieben. Die gingen nämlich nicht mehr zurück, viele, in ihre Heimatorte. Manche haben das getan, manche sind in Jerusalem geblieben, weil sie gesagt haben, das ist jetzt meine Gemeinde, dort gehöre ich hin. Und dann wird man älter, dann stirbt vielleicht der Partner, dann gibt es die ersten Witwen und dann muss man organisieren, wie man dort überlebt. Denn wer keine Familie mehr vor Ort hat, hat ein Problem. Und selbst wer eine Familie vor Ort hat und dann auch verwitwet, hat auch ein Problem. Er ist nämlich nicht oder sie ist nicht versorgt. Die Gemeinde in Jerusalem nimmt den diakonischen Auftrag der Versorgung der Gemeinde sehr ernst. Bis dahin, dass dort ein Diakon eingeführt wird. Wo Evangelium in Wort und Tat geschieht. Wo man also das Evangelium verkündigt und einander zur Seite steht. Ganz praktisch und hilfreich. Dabei kann es natürlich passieren, dass wenn man freigebig gibt und Anteil gibt aneinander, dass man damit auch ärmer wird, finanziell. Wobei Paulus der Gemeinde dort attestiert, ist eine reiche Gemeinde, was Gottes Geist und die Nähe Christi in dieser Gemeinde betrifft. Aber Armut in materieller Hinsicht, davor bleibt die Gemeinde in Jerusalem nicht verschont. Und es ist schon eine Leistung, wenn Paulus als einer, der gar nicht aus dieser Gemeinde kommt, aber die Not sieht, in den Gemeinden, die er gegründet hat oder zu denen er gute Kontakte hat, eine Spendensammlung organisiert. Das ist schon eine Leistung. Und nicht erst im zweiten Korintherbrief kommt das vor, bereits im ersten Korintherbrief, Kapitel 16, wird darauf hingewiesen. Im Brief an die Christen in Rom schreibt Paulus davon, obwohl er die Gemeinde dort gar nicht kennt und noch gar nicht da gewesen ist, aber er gibt das weiter, dieses Thema. Und mit den Korinthern, das ist hier so eine Sache. Die Gemeinde in Korinth ist wirklich reich an geistlichen Gaben. Im ersten Korintherbrief, 3 Kapitel werden den Geistesgaben gewidmet. Das ist eine Gemeinde, die ist echt stark in dem, was der Heilige Geist den Christen dort schenkt. Gleichzeitig eine Gemeinde, die etwas kompliziert ist, wo es Spannungen gibt, Spaltungen gibt, einen massiven Individualismus, wo Einzelne nur an sich selber denken. Und Paulus wagt es trotzdem, diese Christen dort anzuschreiben und sagt, hier, ich schreibe einen Brief an euch und das Thema Geld klammere ich nicht aus. Er fordert die Christen in Korinth geradezu auf, großzügig zu spenden, denn offensichtlich sind die Korinther auch wirklich reich. Korinth ist eine große Handelsstadt damals zu der Zeit gewesen, wo es auch viele reiche Menschen gab, die Geschäfte machten, die auch Gewinne einfuhren, die Erträge hatten, das auch der Gemeinde dort zur Verfügung stellten. Aber es ist noch mehr möglich. Paulus führt als Vorbilder für die Geschäftsleute und die Reichen, überhaupt für die Gemeinde in Korinth, die Christen in Mazedonien an. Das ist so im nördlichen Griechenland. Die Gemeinden dort waren nicht so reich. Und trotzdem halfen dort die Armen den Armen. Man half einander. Und Paulus geht sogar noch weiter, dass er auf Christus verweist, der ein Opfer bereits im Himmel bringt, wo er nämlich seine Gestalt, Gott gleich zu sein, abgibt. Einer von uns wird, ein Mensch wird, Christus dieses Reich verlässt, seine Herrlichkeit aufgibt und Mensch wird. Der Predigttext. Kannst du weiterschalten, bitte? Heute ein Ausschnitt aus dem Brief an die Christen in Korinth. 2. Korinther 9, Vers 6 bis 15. Einen Text haben wir schon gehört in der Textlesung als Vorlauf. Hier ist die Fortsetzung. Paulus schreibt 2. Korinther 9, Vers 6 bis 15. Denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in den Heiligen Schriften steht: Großzügig gibt er den Bedürftigen, seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Gott, der dem Seemann Saatgut und Brot gibt, wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit reiche Ernte bringt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Dann werden viele Menschen Gott wegen der Gaben danken, die wir ihnen von euch übergeben. Dieser Liebesdienst soll ja nicht nur die Not der Gemeinde in Jerusalem lindern, sondern darüber hinaus viele Menschen zum Dank gegen Gott bewegen. Wenn ihr euch in dieser Sache bewährt, werden die Brüder und Schwestern in Jerusalem Gott dafür preisen. Sie werden ihm danken, dass ihr so treu zur guten Nachricht von Jesus Christus steht und so selbstverständlich mit ihnen und mit allen teilt. Und weil sie sehen, dass Gott euch in so überreichem Maß seine Gnade erwiesen hat, werden sie für euch beten und sich nach euch sehnen. Lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk. Paulus führt den Christen in Korinth vor Augen, wie reich sie wirklich sind, dass sie von Gott beschenkt sind. Sie sind eine großartige Gemeinde, das sind richtig gute Christen in Korinth und ich meine das nicht ironisch, das sind echte Vorbilder, die wirklich vorbildhaft handeln können und dazu befähigt sind. Die Gemeinde in Korinth scheint eine Gemeinde zu sein mit hohen Maßstäben und auch mit hohen Ansprüchen an sich selbst und auch an andere. Ich sagte schon, es gibt wahrscheinlich viele Individualisten, die sehr für sich bezogen lebten und gleichzeitig ist es doch eine Gemeinde in Christus, wie Paulus dann mit dem Bild vom Leib Christi auch deutlich gemacht hatte. Paulus führt nun das Thema Geld an sie heran und sagt, auch in diesem Thema sollt ihr euren hohen Maßstäben treu bleiben. Bleibt euren hohen Maßstäben treu. Bleibt nicht dahinter zurück, wenn es ums Geld geht. Auch das hat mit eurem Leben in Christus zu tun. Paulus ermutigt die Christen, Gutes aus einer guten Gesinnung heraus zu tun. Denn er weiß, und wir wissen es auch, mit Gefühl und Mitleid ist noch nichts getan. Wenn man etwas beklagt, auch in Sachen Geld, und die Emotionen hochkommen oder man Mitleid hat mit Leuten, denen es schlechter geht, Geld ist ja auch mal eine Sache des Vergleichs, wenn ein Mitleid nicht zur Tat schreitet, ist es lediglich eine traurige Angelegenheit. Wenn Mitleid nicht zur Tat schreitet, ist es eine traurige Angelegenheit, über die man redet, aber nichts tut. Und Paulus sagt, es geht ums Wollen, ums Planen und um die Tat. Das heißt, die grundsätzliche Bereitschaft, ich möchte dieses Verhältnis ändern, Ich habe dafür auch eine Strategie, einen Plan, ein Konzept und ich setze das auch um. Es wollen und auch wirklich tun. Darum geht es. Und Paulus legt noch eins nach. Er deutet darauf hin, wenn jemand einen Impuls bekommt, etwas zu tun, einen Impuls durch den Heiligen Geist oder durchs Gespräch in einer Gemeinde oder durch so einen Brief wie den 2. Korintherbrief, wenn so ein Impuls kommt, dann folge diesem Impuls. Freu dich nicht nur darüber, dass Gott dich anspricht und dass dich das bewegt, sondern mach was draus. Folge diesem Impuls. Und dann weist er darauf hin, dass es ja im Leben einen recht merkwürdigen Ausgleich gibt. Wenn Wohltat, etwas Gutes, durch Wohltat ausgeglichen wird, durch etwas Gutes. Oder umgekehrt, wenn Geiz auch durch Geiz vergolten wird. Es korrespondiert. In Sachen Glaube und Geld, darauf weist Paulus hin, geht es immer um echte Hingabe. Und wer gibt, gibt auch immer ein Stück von sich selbst preis. Man gibt an der Stelle ein Stück von sich selbst auf, aber zu einem angemessenen Preis, weil es dem anderen dient und Gott lobt und Gott sich freut. Schauen wir auf die nächste. 3 Themen heute in der Predigt. Freigebigkeit ist notwendig, Gott macht es selbst möglich und Empfänger und Spender werden gesegnet. Es gibt ja so einige Motive, um etwas zu spenden, Geld abzugeben. Das unangenehmste Motiv ist sicher die Pflicht. Bezahlung einer Rechnung zum Beispiel. Oder wenn der 2. Mahnbrief kommt oder wenn Steuern gezahlt werden müssen. Dann muss ich mich von einem Teil meines Geldes trennen. Unangenehm. Die Pflicht. Aber auch eine Motivation. Die 2. Motivation wäre, um etwas zu geben, Genugtuung. Man kann ja durchaus auch ein angenehmes Gefühl haben, wenn man etwas gibt. Ich habe etwas Gutes getan. Bis dahin, dass manche, wenn sie an jemandem vorbeigehen, in der U-Bahn, der da bedürftig sitzt, ein ganz schlechtes Gewissen haben, das Gewissen sich regt und man etwas Genugtuung auch empfindet, wenn man diesem armen Menschen etwas gibt, wobei man bedenken muss, sie fragen, ob er dieses Geld behält oder jemand dahinter steht, der ihm das Geld gleich wieder abnimmt. Eine 3. Motivation wäre Prestige, wenn jemand nicht aus Liebe gibt, sondern aus Hochmut und ein Spender sich selbst ehrt. Diese Gefahr ist auch immer gegeben, wenn man etwas gibt. Nichts von diesen Motivationen ist wirklich durch und durch schlecht. Aber ist es richtig, so zu geben? Ist es richtig, so zu geben? Paulus hat so Prinzipien des Gebens, die er uns vor Augen stellt und den Christen von Korinth damals. Er hat diese Prinzipien angewandt angesichts der Not einer Gemeinde in Jerusalem, auch im Blick auf die persönlichen finanziellen Möglichkeiten der Christen in Korinth und auf Grundlage einer begründeten Dankbarkeit. Es gibt 3 Prinzipien des Gebens und des Umgangs mit dem Geld. Erstens, niemand erleidet eine Einbuße dadurch, dass er freigebig ist. Ich glaube, wer das praktiziert und erlebt, wird merken, er kommt nicht zu kurz. Wenn man freigebig ist, erleidet man keine Einbuße. Zweitens, Gott gibt Mittel und auch Geist zum Geben. Gott stellt uns viel zur Verfügung, gerade in der ersten Welt. Das 3. ist, Geben wirkt. Geben wirkt im Blick auf andere, weil denen geholfen wird. Geben wirkt im Blick auf uns selbst, weil wir dann auch Werte erkennen, die Bestand haben und welche, die auch vergehen. Und Geben wirkt auch im Hinblick auf Gott, weil Gott seinen Segen schenkt. Schauen wir uns mal die 1. Aussage an. Freigebigkeit ist notwendig. Das 1., was Paulus sagt, ist ja ein Hinweis auf den landwirtschaftlichen Bereich. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Also sehr großzügig. Wer einen Garten hat, weiß das aus persönlicher Erfahrung. Wenn man da zu sparsam pflanzt und sät, muss man sich nicht wundern, wenn der Ertrag nicht stimmt. Ich habe in meiner Familie als Kind das Gegenteil erlebt. Meine Eltern hatten zum ersten Mal einen richtig großen Garten und das auch richtig als Nutzgarten. Und mein Vater hat Salat gepflanzt. Ganz viel. Zu viel. Wir konnten das überhaupt nicht verwenden, bis dahin, dass mein Vater dann Kisten besorgt hat, den Salat rausgeholt hat, zum Markt gefahren hat und als Lehrer dort verkauft hat. Das war echt skurril. Aber es war zu viel. Aber er hat reichlich gesät. Diese Erfahrung macht man, dann hat man auch reichlich Ertrag. spärlich sehen, wenig ernten und mit vollen Händen sehen, reiche Ernte erwarten. Darum geht es. Und das überträgt Paulus auf zwischenmenschliche Verhältnisse. Es ist völlig klar, das ist ganz normale Lebenserfahrung. Sparsamkeit und Geiz haben einen mageren Ertrag und reichliche Gabe bringen auch einen entsprechenden Ertrag. Was Paulus da macht, indem er das so beschreibt, ist kein Appell an einen berechnenden Egoismus nach dem Motto, ich muss möglichst viel investieren, um möglichst viel Gewinn daraus zu ziehen. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern er verwendet hier im griechischen Text ein Wort, das heißt Eulogia. Eulogia, das beschreibt eine Gabe, die Gott uns schenkt und die den anderen durch eine Fülle, die wir weitergeben, zum Segen wird. Also eine Gabe von Gott. Gott lässt es wachsen und gedeihen, und indem wir teilen, wird es anderen zum Segen. Und das ist auch eine biblische Verheißung. Die Fülle, aus der herausgegeben wird, aus der geschöpft wird, die strömt auf den Geber zurück. Das heißt, etwas zu geben ist nie von Nachteil. Und Gott steht hinter dem ganzen Geschehen, wenn ein Mensch gibt und empfängt. Es geht also nicht um ein berechnendes Verhalten an dieser Stelle. Denn ist die Frage, ob man mit seinem Herzen rechnen kann. Ich mache das eher mit Stift und Papier oder mit meinem Verstand. Das Herz spricht manchmal anders. Das heißt, der Ort der Entscheidung für das, was wir geben, abgeben und teilen, was anderen und uns zum Segen wird, ist unser Herz. Eine innere Entscheidung, eine Haltung. Und da steckt der Vorsatz. Und das Herz ist auch Sitz der Emotionen, das wissen wir, der Gefühle. Und dann kommt die Frage nach dem Beitrag für einen Gemeindehaushalt, Beitrag für bestimmte Projekte. Wie ist es dann in unserem Herz? Tut es uns leid? Fühlen wir uns zu etwas gezwungen? Diese negative Einstellung will Paulus ausschließen. Er sagt, so kann es nicht sein, dass man so gibt, indem es uns leid tut oder wir uns dazu gezwungen fühlen. Das soll nicht sein. Sondern Geld ausgeben, Geld geben macht Freude. Das ist seine These. Soll dir nicht leid tun, wenn du etwas gibst, oder du sollst dich nicht dazu gezwungen fühlen. Ich glaube, dass man heiter, gütig und gerne geben kann und auch fröhlich dabei ist. Wer das praktiziert, an dem hat Gott Wohlgefallen, sagt Paulus. Nicht, dass ich mir das Wohlgefallen Gottes und die Liebe Gottes erkaufen könnte. Das wäre eine falsche Motivation. Das wäre ein Ablasshandel. Ich kaufe mir die Zuwendung Gottes. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, nur wenn ich fröhlich grinse und möglichst viel gebe. Ich glaube, darum geht es Paulus nicht. Sondern wenn wir zur Freude Gottes geschaffen sind, mit unserer ganzen Existenz, dann freut sich Gott darüber, wenn wir das leben, wenn wir das umsetzen. Wir sind zur Freude Gottes geschaffen. Und wer das praktiziert und lebt, an dem hat Gott auch Wohlgefallen und Freude. Ein Rabbiner sagte mal, einen Freund fröhlich zu empfangen und ihm nichts zu geben, ist besser, als ihm unverdrießlich alles zu geben. Ja? Also kein Missbrauch. Einen Freund fröhlich zu empfangen und ihm nichts zu geben, ist besser, als ihm verdrießlich alles zu geben. Umgekehrt könnte man natürlich sagen, gerne geben macht auch wirklich Freude. Und wer das ausprobiert, merkt das. Geben macht froh. An der Stelle darf ich großzügig sein, weil ich aus der Fülle schöpfen kann, die Gott mir zur Verfügung stellt. Wenn ich auf mein Konto schaue und sehe, aha, da tut sich was. Da ist ein Plus. Und das darf ich umsetzen, etwas daraus machen. Zweiter Punkt. Gott selbst macht es möglich. Paulus fährt starke Argumente auf, in dem, was er schreibt. Er stellt eine missmutige und unfreiwillige Beteiligung an einem Haushalt oder einem Beitrag etwas anderem gegenüber. Er stellt dem Gottes Macht gegenüber, die voller Überfluss seiner Gnade schenkt und für unser Auskommen sorgt. Das ist ein Unterschied, ob jemand sich missmutig und unfreiwillig beteiligen muss oder ob jemand merkt, Gottes Macht ist am Werk, voller Überfluss, und das besingen wir, seine Gnade, die uns beschenkt, die uns leitet, auf die wir angewiesen sind, und den Gott, der für unser Auskommen sorgt. Gottes Macht schenkt alle Gnade, sagt Paulus. Das heißt an dieser Stelle, Gott macht uns ein Stück selbstgenügsam, sorgt für ein genügendes Auskommen und schenkt uns damit auch die Freiheit zum Geben, die unabhängig macht. Denn Gott schenkt uns alle Gnade, heißt, Gott macht uns autark. Im griechischen Text steht dort das Wort autarkeia. Das heißt, wenn ich das begreife, dass Gott mein Leben prägt und bestimmt, habe ich eine enorme Autarkie, eine Unabhängigkeit von Befindlichkeiten, von Berechnungen, sondern ich habe wirklich eine Freiheit, auch im Blick auf Finanzen. Und Paulus führt noch ein weiteres Argument an. Er sagt, es besteht kein Anlass zur Befürchtung, dass die reichliche Beteiligung an einer Spendensammlung Nachteile mit sich bringt. Ja, es gibt keinen Anlass zu einer Befürchtung, die reichliche Beteiligung an einer Spendensammlung könnte Nachteile mit sich bringen, sondern die Teilnahme an dieser Sammlung ist eher ein Vorteil, weil die Beteiligung an einem Haushalt, an einer Spende letztlich nicht vom eigenen Willen abhängt, sondern der eigenen Hinwendung zu Gott. Das ist immer von Vorteil, wenn Menschen sich zu Gott hinwenden und Gott unser Leben prägt mit allem, was wir haben und sind. Teilnahme an einer Sammlung ist nicht vom Nachteil. Wer sich zu Gott hinwenden will, der soll es tun mit seiner ganzen Person. Und dazu gehört auch eine Freigebigkeit. Eine reichliche Beteiligung ist kein Nachteil, sondern sehr eine Verheißung, die dahinter steht. Segen, den Gott uns schenkt und auch denen, die es empfangen, und Liebe, weil Gott uns liebt. Aber das nicht nur wollen, sondern auch tun. Der dritte Punkt, Empfänger und Spender werden gesegnet. Ein geistlicher Umgang mit Geld wirkt sich in dreifacher Hinsicht aus. Erstmal im Blick auf andere, dann im Blick auf uns selbst und im Blick auf Gott. Das ist im Endeffekt das Gebot der Liebe wirklich ganz praktisch erfüllt, wo es um Gott geht, den Nächsten und mich selbst. Was Paulus da beschreibt, ist eine Win-Win-Situation. Ich kann bei dem, wenn ich mein Leben Gott anvertraue und auch die Finanzen ihm gebe, nichts verlieren. Paulus weist darauf hin, ihr lieben Christen in Korinth, ihr seid umfassend reich. Wir haben das vorhin in der ersten Lesung gehört. Ihr seid spirituell reich. Ihr habt viel von Gottes Geist und den Gaben. Und ihr seid materiell reich. Ihr müsst nicht arm sein. Wenn Jesus sagt, Arme habt ihr alle Zeit um euch, so in der Passionsgeschichte, die Armen, die Jesus da meint, die haben wir heute nicht hier unter uns. Das sind ganz andere Verhältnisse. Gott macht die Christen in Korinth reich und die Christen in der ersten Welt auch. Spirituell, geistlich und auch materiell. Und im grammatischen Text steht hier im Griechischen ein sogenanntes Passivum Divinum. Das heißt, an dem, dass Gott uns reich macht, wird Gott niemand hindern. Wir können uns gar nicht dagegen wehren, dass Gott uns beschenkt. Mit seinen Gaben, mit seinem Geist und auch den Mitteln. Gott wird verherrlicht. Er gibt maßlos. Er öffnet unser Herz. Wir sind freigebig. Wir wissen, dass ein Empfänger sich freut und dass letztlich Gott gelobt wird. Die Spendensammlung ist für Paulus auch keine profane Angelegenheit. Keine weltliche Sache. Im griechischen Text steht hier das Wort Liturgia. Das ist das Wort Liturgie, was wir heute kennen. Kann eine Spendensammlung, ein Gemeindebeitrag, ein Kollekt, eine Liturgie sein? Zunächst stutzte ich da. Das ist ein schräger Gedanke. Ist das, was mit dem Geld geschieht, ist das eine liturgische Handlung? Und dann bin ich dem nachgegangen. Gesagt, ja, es ist eine heilige, kultische, geistliche Handlung, weil nämlich nicht das Geld angebetet wird, sondern dass das, was dort geschieht in einer Sammlung, der Verherrlichung Gottes und dem Bau des Reiches Gottes dient. Damit wird es eine Art Liturgie, eine andere Art von Gottesdienst eben, weil Gott uns dient, damit wir einander dienen können. Am Ende steht die Fürbitte für die Spender. Stellt euch vor, dieses Geld ist damals wirklich in Jerusalem angekommen. Welche Art von Spendenbeleg und Spendenquittung bekommt die Gemeinde in Korinth? Wie bekommen die bestätigt, dass das Geld dort angekommen ist und auch recht verwendet wird? Wir haben heute Spendenbescheinigungen oder Dankesbriefe für die Beiträge, was über einen Hilfsverein läuft oder an Gemeindebeiträgen. Das können wir schriftlich bestätigt bekommen. Wie ist das damals gewesen? Am Ende steht eine Fürbitte für die Spender. Ist das Dank genug? Ich glaube, dass Gott selbst diese Spendenbescheinigung ausstellt in Form seines Segens. Der Segen Gottes, der den Christen in Korinth zuteil wird, dadurch, dass die Gemeinde in Jerusalem dankt und betet Das ist die beste Spendenbescheinigung, die es gibt. Und im griechischen Text steht auch etwas von etwas ganz bis zum Ende erzählen. Auch darüber bin ich gestolpert. Gemeint ist hier die Gottesgnade, die in einer solchen Fülle den Menschen zuteil wird, den Christen, dass man das gar nicht mehr beschreiben kann, dass einem die Worte fehlen. Und darüber möchte ich immer wieder staunen, über das, was möglich ist im Umgang mit Geld, wenn Gott unser Herz berührt und wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Dass es etwas wird, das man ganz bis zum Ende erzählen kann, dass die Gnade Gottes nie aufhört, dass wir unendlich dankbar sein können für das, was Gott uns schenkt, persönlich und auch im Miteinander einer Gemeinde. Gottes Gnade ist in solch einer Fülle zu erfahren, die man gar nicht beschreiben kann. Ich komme zum Schluss, möchte noch gleich ein Bild an das Ende stellen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das stand so früher auf Kuverts, die ich als Teenager in meinem Fach in der Gemeinde fand, nachdem ich getauft war und Mitglied der Gemeinde war. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Da stand mein Name da drauf. Da wusste ich, ich soll ein fröhlicher Geber sein. Und das mit sehr wenig Taschengeld. Ich habe es trotzdem gewagt damals. Und das ist eine gute Übung bis heute geblieben. Bitte nicht missmutig geben. Nicht gezwungenermaßen. Baptisten sind keine Sekte, die den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, sondern eine Bibelbewegung, die Gottes Wort ernst nehmen möchte, wo wir darauf hingewiesen sind, wie gnädig Gott uns ist, wie er uns beschenkt und dass seine Gnade in unserem Leben kein Ende hat, dass man das bis zum Ende auch erzählen kann. Können wir, die Gott so freigebig beschenkt hat, anders als freigebig sein? Ich lasse nochmal das Bild hier am Ende stehen.